Manchmal kann ich kaum noch gehen, doch es gibt ja Voltaren. Habe ich Wunden an den Zehen, nehme ich auch noch Bepanthen. Oft dreht sich mein Magen um, ich nehme 2 Imodium. Weil das an den Nerven zehrt, schluck ich Baldrian Dispert. Habe eine leichte Diabetes, doch mit Insulin, da geht es. Die Erkältung bin ich leid, ich nehme nachts Vic Medi-Night, bleibe ich trotzdem Bettenwälzer, nehme ich noch 2 Alka-Seltzer. Dass ich abends gern was trinke, ist egal, dank Grano Fink. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund, habe mich gut gehalten und hat zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Herpes ist für mich ein Klacks, denn ich habe ja Zovirax. Allergien sind auch im Spiel, nicht mehr lang, dank Fenistil. Die Verstopfung ist egal, habe ja Laxoberal. Nehme Lemozin für den Hals, gegen Sodbrennen, Bulderichsalz. Ich habe selten echte Schmerzen, dank der Kraft der Doppelherzen. Fühle mich meistens pudelwohl, dank Paracetamol. Weil ich, seit ich nicht mehr rauche, nur noch Nikorette brauche, nehme ich kaum noch Morphium, nur mal abends Valium. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund. Habe mich gut gehalten und habe zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Komme ich, was ich nicht glaube, eines Tags unter die Haube, muss die Herzensdame mein Apothekerin sein. Die hat umsonst Medikamente, bringt mich locker bis zur Rente und sie sorgt auch abends spät für genug Stabilität. Ist mein Leben mal zu Ende, falte ich getrost die Hände, weil ich meine Seele meinem Schöpfer anempfehle. Die körperlichen Überreste gehen dann, das ist das Beste, mit einem freundlichen Vermerk gleich zurück ans Bayerwerk. Ein toller Songtext der Gruppe Wise Guys. Im Internet, auf YouTube können Sie dieses Lied und viele andere dieser gescheiten Buben nachhören. Aber Sie verhalten sich gewiss nicht so, sonst wären Sie nicht zu dieser Veranstaltung gekommen, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Heute ist der 18. April 2013. Wir sind im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch in der Reihe Wissen fürs Leben. Das sage ich nicht für Sie, die hier sind, sondern für die Fans von Wissen fürs Leben, die zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin sitzen und dort regelmäßig die Videos von unserer Veranstaltung anschauen. Unser heutiges Thema lautet Körperschmerz, Seelenschmerz, psychosomatische Krankheiten verstehen lernen. Das Anliegen ist ganz bescheiden, aber ich glaube ganz wichtig. Wir wollen Ihnen heute wissenschaftlich fundiertes Basiswissen über Psychosomatik zur Verfügung stellen, damit dieser Begriff aus einem geheimnisvollen oder unverständlichen oder rätselhaften befreit wird. Wir, das sind vor allem mein Gast, Dr. Georg Weinländer und ich als Frager. Dr. Georg Weinländer leitet seit dem 1. Dezember 2006 die einzige psychosomatische Abteilung, die es in Vorarlberg gibt, das Department für psychosomatische Medizin. Das war anfänglich am Landeskrankenhaus in Rankweil und ist jetzt am Landeskrankenhaus in Hohenems untergebracht. Und ich freue mich sehr, lieber Herr Dr. Weinländer, dass Sie heute mein Gast sind. Ganz herzlich willkommen.
Ich bedanke mich für die Einladung. Ich stelle es ein bisschen höher.
Genau, gerne, klar.
Geht das so?
Ja. Ich hoffe, es passt so für den Tonmeister, für die Kameras. Sonst stellen wir es noch einmal in eine andere Position. Ja, ganz kurz zu Ihrer Abteilung, die ist nicht sehr groß, aber sehr gefragt. Es gibt lange Wartezeiten.
Ja, die Wartezeiten sind derzeit liegen so zwischen 7,5 und 8 Monaten. Also das hängt auf der einen Seite, so wie Sie sagen, mit der Größe zusammen und auf der anderen Seite mit der Nachfrage oder dem Bedarf.
Mhm. Und wie viele Betten gibt es?
Es gibt 14 stationäre Betten.
Okay, über die Behandlung, wie die ausschaut, über die reden wir dann ganz am Schluss.
Okay.
Noch eine Frage ganz am Anfang, wie sind Sie zur Psychosomatik gekommen? Denn man kann ja nicht Psychosomatik studieren, sondern man studiert eben natürlich Medizin, macht dann eine Ausbildung. Sie haben die Fachausbildung zum Facharzt für innere Medizin gemacht, sind also Internist und Psychotherapeut. Aber wie ist das Interesse für psychosomatische Medizin in Ihnen erwacht?
Das Interesse ist erwacht. Ich komme aus Wien, das hört man wahrscheinlich auch an der Sprache, und habe dort meine Heimat gehabt als in meiner Ausbildung zum Facharzt für innere Medizin an der Onkologie, also die Krebserkrankungen, das war das Thema. Und habe mich dann immer mehr auch für die seelische Seite bei Krebserkrankungen interessiert. Und es gibt ein Feld, das nennt sich die Psychoonkologie, und habe mich in die Psychoonkologie dann immer mehr vertieft. Und damit war sozusagen ein Interesse geweckt für die Wechselwirkungen zwischen körperlicher Erkrankung und seelischer Beteiligung und umgekehrt, weil es geht in der psychosomatischen Medizin nicht nur darum, das wird meistens missverstanden, um körperliche Erkrankungen, die einen seelischen Auslöser haben, sondern es geht um die Wechselwirkungen. Auch körperliche Erkrankungen können seelische Auswirkungen haben, nicht nur seelische Auslöser haben. Und das ist in der Onkologie, hat mich das besonders interessiert, und so bin ich immer mehr in diese Zusammenhänge, habe ich mich da verstrickt und habe dann das Feld der Krebserkrankungen verlassen und habe mich prinzipiell überhaupt körperlichen Erkrankungen und den Wechselwirkungen mit seelischen Zusammenhängen gewidmet.
Palliativmedizin war für Sie auch eine Zeit lang sehr wichtig.
Palliativmedizin hat sich immer mehr herauskristallisiert als ein eigenes Fach, ist auch heute. Es gibt in Wien jetzt einen Lehrstuhl für Palliativmedizin, den gab es damals noch nicht, sondern wir waren an den Krebsabteilungen, waren wir mit der Palliativmedizin automatisch konfrontiert, weil es eigene Palliativstationen nicht gab. Die haben dort stattgefunden. Heute ist es so, dass sich überhaupt die Krebsbehandlungen sehr verändert haben. Es kann man sehr viel ambulant machen und muss nicht unbedingt stationär für Therapien aufgenommen sein. Und die Palliativmedizin, also Krebsstationen haben sich dann vielleicht, weil man eben ambulant behandeln kann, immer mehr auch in die Richtung von palliativmedizinischen Abteilungen oder Stationen entwickelt. Und und sind heute, Gott sei Dank, weil es ist ein so wesentliches und wichtiges Fach, das so differenziert ist, und ich bin froh, dass das jetzt eine eigene Richtung geworden ist.
Und die Ausbildung zum Psychotherapeuten haben Sie auch gemacht, um das abzurunden?
Die Ausbildung zum Psychotherapeuten habe ich dann gemacht, um sozusagen das auch besser verstehen zu können oder auch mehr theoretischen Hintergrund zu haben, um das, was ich tue, auch vielleicht fundierter zu tun oder auch mehr darüber zu wissen und zu lernen.
So viel einmal in aller Kürze, damit Sie wissen, was für ein Mensch hier vorne steht, mit welchem Hintergrund. Nun zu den Krankheiten. Bei Krankheiten oder bei Schmerzen, da geht man davon aus, meistens, ähnlich wie bei einem Auto oder einer anderen Maschine, dass man denkt, ein Bestandteil, also im Körper ein Organ, ist defekt und muss deshalb entweder repariert, entfernt, weggeschnitten oder ausgetauscht oder mit Medikamenten irgendwie behandelt, unterstützt oder auch vielleicht betäubt werden. Mhm. Also zum Beispiel das Knie tut weh, schon lange, man bekommt eine Spritze, wenn es nichts hilft, mehrere Spritzen, wenn es immer noch nichts hilft, wird vielleicht operiert oder durch ein künstliches Knie ersetzt. Oder der kleine Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen ist undicht, er schließt nicht mehr richtig. Es kommt zum Sodbrennen, zu Refluxerkrankungen, dann verschreiben die Internisten säurehemmende Medikamente. Oder ein Bakterium verursacht Magenschleimhautentzündungen, Magengeschwüre, Magenblutungen und andere Unannehmlichkeiten. Dann verordnen die Internisten zwei verschiedene Antibiotika mit Säureblockern. Mhm. Solche Dinge erfährt man bei den Minimed-Vorträgen, die ja immer ausgebucht sind. Meine Frage an Sie ist, was ist anders bei psychosomatischen Erkrankungen oder sehen Sie das anders? Was ist Ihre Sicht von Krankheit? Ja. Also sicher nicht eine Maschine, wo ein Bestandteil defekt ist.
Ja, also ich finde das schön, dass Sie auch das Wort einfach Sicht verwendet haben, weil um die Sicht geht es auch. Es geht also darum, wie sehen wir, wie betrachten wir, wie ist die Betrachtungsweise von Erkrankungen. Und es ist so, dass die Theorien dafür bestehen schon lange, nur war es nicht immer so gut beweisbar. Mittlerweile kann man das sehr gut, dass man die Zusammenhänge auch belegen kann. Man kann sie bildgebend darstellen, man kann sie in Form neurobiologischer Untersuchungsmethoden darstellen, dass man heute weiß, dass die Zusammenhänge zwischen seelischen Vorgängen und körperlichen Vorgängen unmittelbar verstrickt sind. Das heißt, es ist, die psychosomatische Medizin ist ja in Österreich kein eigenes Fach. Es gibt zwar das Ärztekammer-Diplom für psychosomatische Medizin und für psychotherapeutische Medizin. Es gibt allerdings nicht so wie in Deutschland einen Facharzt für psychosomatische Medizin. Die Grundidee ist einfach nur die, dass man Krankheiten nicht als rein körperlich verursacht sieht oder auch nicht in ihren Auswirkungen rein körperlich betrachtet, sondern dass man auch heute weiß, dass Krankheiten sowohl als Folge oder vielleicht auch als Ursache soziale Schwierigkeiten, seelische Schwierigkeiten mit sich bringen. Und daher ist die psychosomatische Medizin in ihrer Betrachtungsweise anders, nämlich dass sie Krankheiten nicht nur aus dem rein körperlichen, also somatischen Blickwinkel, sondern eben auch aus dem seelischen und sozialen gleichzeitig betrachtet, das auch untersucht, hinterfragt. Und natürlich, wenn sich dann herausstellt, dass eine Krankheit begonnen hat, 2 Monate nach einer Scheidung oder 3 Monate nach einem Jobverlust, also schwierige seelische Situationen, die Krankheiten bedingen können, dann macht es keinen Sinn, wenn ich dann nur die körperliche Erkrankung behandle und vielleicht die mitverursachenden Faktoren sozialer oder seelischer Natur einfach ausklammere. Das würde nicht funktionieren.
Über diese Zusammenhänge werden wir noch ausführlich sprechen. Die psychosomatische Medizin wird deshalb auch als Medizin für neugierige Ärzte bezeichnet, eben deren Neugier größer ist, die nicht nur auf das rein körperliche beschränkt ist. Oder ich habe auch gelesen, psychosomatische Medizin wird auch als Kommunikationsmedizin bezeichnet und man meint damit, dass Menschen behandelt werden, Menschen in ihrer Lebenssituation und nicht nur Befunde oder Laborwerte.
Ja, also Sie haben jetzt Uexküll zitiert, Ture von Uexküll, also sozusagen ein Vater der psychosomatischen Medizin, der eben gemeint hat, psychosomatische Medizin ist für neugierige Ärzte. Ein Arzt muss dann eben mehr erfragen, als nur sich auf das rein körperliche Symptom zu konzentrieren. Ja, das ist schön, dass Sie das zitiert haben.
Ein Kompliment auch für Sie natürlich.
Klar. Und was war der zweite Teil?
Eben Menschen behandeln, Kommunikation ist wichtig. Ja. Nicht nur, dass man auf die Befunde oder auf die Laborwerte oder auf die Röntgenbilder oder auf den Computer schaut. Manche Leute sagen ja, der Arzt, der schaut ja nur mehr in den PC, der schaut mich ja gar nicht mehr an.
Es gibt den Begriff der sprechenden Medizin, nicht? Also das ist ja das, was wir auch hören oder was natürlich Menschen, also auch ich selber würde mir wünschen, wenn ich zu einem Arzt gehe, dass ich mit dem reden kann. Ich habe selber mal die Erfahrung gemacht bei einem Augenarzt, da durfte ich nicht sagen, der hat mir gesagt, ich soll still sein. Also ich musste da in ein Gerät hineinschauen und ich wollte ihm erklären, warum ich da bin. Aber es hat ihn gar nicht interessiert, warum ich da bin, weil er gesagt hat, ich weiß schon, warum Sie da sind, ich sehe das. Und ich habe gesagt, ich möchte Ihnen, sagt er, seien Sie bitte still. Und ich durfte nicht sagen, und das, ich kann mich noch erinnern, es war so ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, ich fühle mich jetzt gar nicht wohl. Das heißt, die sprechende Medizin, interessanterweise eben, ich glaube, ich habe das jetzt gerade gesagt, in Graz gibt es jetzt an der Universitätsklinik eine neue Richtung oder eine neue, ich weiß nicht, Fakultät ist jetzt zu viel gesagt, aber eine Fachrichtung, die jetzt auch einen Lehrstuhl haben wird oder wenn es sogar nicht schon so weit ist, für sprechende Medizin. Also Gott sei Dank sind wir in Österreich auch langsam so weit, dass wir diese Dinge mehr berücksichtigen. Ja, das Zuhören ist ein wichtiger Faktor und ich glaube auch, dass es etwas, wo sich Menschen, wenn sie zu einem Arzt gehen, wohlfühlen oder wohler fühlen, wenn sie das können. Ärzte würden das gerne tun auch, können das aber oft nicht, weil es zeitlich einfach nicht mehr möglich ist.
Wir kommen auch noch ausführlich dazu. Wir sind immer noch in der Annäherung an psychosomatische Krankheiten. Das Rätselhafte, vor allem für uns Laien Rätselhafte bei psychosomatischen Krankheiten ist ja, dass man krank ist, dass man leidet, dass man Schmerzen hat, aber die Ärzte finden keine körperliche Ursache. Man ist krank ohne Befund. Das ist der Titel eines neuen Buches, das erst vor wenigen Wochen erschienen ist, der Salzburger Psychiater und Psychosomatiker Primarius Manfred Stelzig hat es vor kurzem veröffentlicht. Dieses Buch hat große Reaktionen ausgelöst. Es war mit ein Grund, das Thema in diese Reihe aufzunehmen. Und Manfred Stelzig schreibt, dass er das Buch mit einiger Wut im Bauch, mit Empörung, mit Zorn geschrieben hat, als Anklage und als Aufschrei. Wir werden gleich noch etwas dazu hören. Aber es gibt noch eine Reihe anderer Gründe, die Psychosomatik zum Thema zu machen. Eben, man kann ja fragen, warum gibt es in der Reihe Wissen fürs Leben etwas über Psychosomatik? Und das denke ich vor allem, das ist das Leid der Patienten, die Odyssee von Patienten, die einfach immer weiter geschickt werden und trotzdem findet man nichts. Wie schaut dieses Leiden, wie schaut diese Odyssee aus?
Also es gibt verschiedene Statistiken, oder bei den Statistiken ist es immer so schwierig, dass ich nicht weiß, gehöre ich jetzt zu den 80% oder zu den 20. Aber es ist tatsächlich so, dass oft um eine Erkrankung, also in ihrer Gesamtheit, also auch mit ihren sozialen oder psychischen oder seelischen Auslösern in diesem Fall, diagnostizieren zu können, vergehen oft Jahre. Es ist dann natürlich so, dass wir als Ärzte, also in unserem Studium, aber wir auch als Patienten, haben gelernt, dass eine körperliche Ursache meistens der Grund ist. Also wenn etwas wehtut, dann, wenn das Knie wehtut, dann wird es wohl am Kniegelenk liegen. Und daher ist die Idee, das zu erforschen. Das also war schon im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts war man sehr bemüht, sozusagen immer noch kleinere Zellstrukturen nachzuschauen, ob es nicht sozusagen in der Zellwand oder in der Blutzelle selber sein könnte. Man hat den Blick für das Ganze ein bisschen vergessen. Den haben wir als Patienten vergessen und den haben wir als Ärzte auch vergessen. Das heißt, es ist ganz normal und es ist eine ganz normale Reaktion, dass wir dann versuchen, den körperlichen Ursachen auf den Grund zu gehen und dabei das Gesamte etwas zu vergessen. Wenn wir, so wie Sie sagen, jetzt die Gründe nicht finden, also organische Befunde werden nicht gefunden oder zumindest in einem Ausmaß gefunden, das die Beschwerden nicht erklärt, dann sagt man ja, ich habe nichts gefunden oder es wurde nichts gefunden. Jetzt ist es so, dass die Schmerzen oder die Beschwerden bestehen weiter und natürlich wird der Patient oder die Patientin, der Betroffene, versuchen, vielleicht einen anderen Arzt aufzusuchen und zu schauen, kann der das? Und dann kommt ein dritter Arzt und sagt, haben Sie diese Untersuchung schon gemacht? Nein, habe ich noch nicht. Ja, dann sollten Sie das vielleicht auch machen. Und so vergeht auch wertvolle Zeit auf der Suche nach der ursprünglich körperlichen Ursache des Leidens. Es ist wertvolle Zeit, wie gesagt. Es sind natürlich auch Kosten, die dadurch entstehen. Und man kann sich vorstellen, also ich erlebe das bei uns, dass wir schon Patienten haben, die schon 2 Jahre unterwegs sind, aber auch Patienten, die 7 oder 8 oder 9 Jahre unterwegs sind auf der Suche nach den Ursachen, die bislang nicht gefunden wurden.
Und der Patient fühlt sich denn schnell entweder als Simulant oder man nimmt ihn nicht ernst? Oder also
er fühlt sich enttäuscht, er fühlt sich nicht ernst genommen, er fühlt sich nicht wahrgenommen und kommt natürlich auch mit dieser Haltung zu uns, indem man sagt, also man hat mir gesagt, ich muss halt jetzt daher gehen, also, und ist dann nicht unbedingt zufrieden, dass man hier jetzt noch weiter suchen soll und ihm auch erklärt, dass das mit der Seele was zu tun haben könnte, weil das immer noch so ein bisschen ein Stigma ist.
Tabu. Wie diese Odyssee aussieht, das beschreibt Manfred Stelzig in diesem Buch Krank ohne Befund an einem Beispiel. Und ich habe mir gedacht, das muss ich Ihnen vorlesen. Und vielleicht erkennen Sie sich auch selber darin, dass Sie auch schon so etwas Ähnliches erlebt haben oder Bekannte, die so etwas erlebt haben. Es geht um einen Patienten. Er nimmt jetzt einen Mann her, 50-jährig. Es könnte genauso gut eine Frau sein, Herr P. Und der klagt über folgende Symptome: Druck auf der Brust, Schmerzen und Stechen in der Herzgegend, ausstrahlend in den linken Arm. Er hat das Gefühl, keine Luft zu bekommen und aus seiner Sicht durchaus begründete Angst vor einem Herzinfarkt. Ich denke, viele kennen das Gefühl, dass man ja fast jeder einmal im Leben irgendwann hat. Der soziale Hintergrund, der ja auch eine Rolle spielt, dieser Herr B. ist Professor an einem Gymnasium, verheiratet, Vater zweier Kinder, seine Frau ist ebenfalls Professorin. Seinen Beruf empfindet er als anstrengend, aber durchaus zu bewältigen, zu Hause alles in Ordnung. Und jetzt kommt der Anfang dieser Odyssee. Er wendet sich an Hausärzte, was die machen, weil normalerweise geht man ja damit zunächst zum Hausarzt. Sie werden sich als Hausarzt sofort auf die organische Abklärung konzentrieren. Tatsächlich könnte ein kleiner Herzinfarkt oder eine Durchblutungsstörung des Herzens die Ursache dieser Beschwerden sein. Sie werden bestimmte Untersuchungen in die Wege leiten, etwa die Abklärung der Blutwerte, vor allem der Herzenzyme, aber auch der Elektrolyte und so weiter und so fort. Parallel dazu werden Sie als gewisser Arzt natürlich, als gewissenhafter Arzt natürlich die Herzfunktion mittels eines EKG überprüfen. Das Ergebnis nach all der Mühe, alle Befunde sind ohne Befund, OB, wie das in der Fachsprache heißt. Für Sie als Hausarzt bedeutet das nun, dass weitere Untersuchungen notwendig sind. Die Herzbelastung können Sie am besten durch ein Belastungs-EKG feststellen. Also setzen Sie Herrn B. einmal aufs Fahrrad und lassen ihn bei steigender Belastung in die Pedale treten. Wenn auch hier eine gute Belastbarkeit festgestellt wird und sich die Kurve im Belastungs-EKG oder Blutdruck nicht ins Krankhafte verändert, können Sie auch hier ruhigen Gewissens OB ohne Befund sprechen. Eine Durchblutungsstörung im Herzen ist folglich auszuschließen. Um die Funktion des Herzens aber noch besser beurteilen zu können, weil die Schmerzen und diese Angstzustände bestehen ja weiter, werden Sie ein Echokardiogramm anordnen. Damit können mittels Ultraschall unter anderem die Abflussgeschwindigkeit des Herzens durch Blutungsstörungen und Herzklappenfehler abgeklärt werden. Auch eine Angiografie mit Darstellung der Herzkranzgefäße wäre ein weiterer Schritt. Aus der Sicht eines Schulmediziners gäbe es noch allerhand zu tun, um der Ursache von P.s Beschwerden auf die Schliche zu kommen. Herr P. muss noch vielerlei erdulden in der Hoffnung, endlich einen Befund für sein Leiden zu erhalten. Ihnen als Leser tue ich jetzt an dieser Stelle den Gefallen, jenen Prozess, den P. noch zu durchlaufen hat, im Zeitraffer darzustellen. Ich werde Ihnen lediglich der Vollständigkeit halber einen groben Überblick über den weiteren Ablauf geben. Herz und Blutdruck sind also in Ordnung. Jetzt wird als nächstes die Schilddrüse abgeklärt. Als nächstes werden Sie als gewissenhafter Hausarzt die Untersuchung der Lunge vornehmen. Zunächst in groben Zügen, dann natürlich mit steigender Genauigkeit. Lungenröntgen, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, eventuell Scintigraphie, denn Sie wollen auch hier auf Nummer sicher gehen und keine pathologischen Veränderungen wie etwa eine Lungenembolie übersehen. Auch hier ergibt die Zusammenfassung OB, ohne Befund. Sie wenden sich dem nächsten Organsystem zu. Das könnten nämlich Schmerzen sein, die von der Wirbelsäule ausstrahlen. Hier kümmert sich der Radiologe um eine genauere Abklärung. Diesem stehen in der Schulmedizin auch reichlich Möglichkeiten zur Verfügung, um einem Patienten durch Aufspüren der Krankheitsursache baldmöglichste Heilung zu versprechen. Wirbelsäulenröntgen, eventuell CT, zur Sicherheit noch rasch eine Magnetresonanztomographie und vor allem eine gewissenhafte Abklärung durch einen perfekt ausgebildeten Orthopäden, durch den Arzt für physikalische Medizin. Das Ergebnis? Auch hier ergeben sich nur altersgemäße Befunde ohne Erklärung für die Schmerzen in der linken Brustseite. Damit stehen Sie als Mediziner nun vor einem Rätsel, das offensichtlich mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, und das sind wahrhaftig nicht wenige, nicht gelöst werden kann. Sie sind jedoch sehr froh, dass organisch bei Ihrem Patienten alles in Ordnung ist. Durch die Abklärung der Symptome ist nun zwar endgültig geklärt, dass keine organische Erkrankung vorliegt, das Rätsel jedoch der Schmerzen nicht annähernd gelöst. Denn die Schmerzen bleiben bestehen, die Leidenszustände des Patienten gehen weiter. Und wie das weitergeht, noch ganz kurz. Die Statistik zeigt mit erschreckender Klarheit, wie die Entwicklung bei Patienten wie P einer ist, weitergeht. Es folgen immer genauere Untersuchungen. Der Spezialist wird schließlich durch eine weithin bekannte Kapazität ersetzt. Im Fachjargon spricht man übrigens bereits vom Doktor-Shopping, ein ziemlich lapidarer Ausdruck für eine im Kern eigentlich hoffnungslose Aussicht des Patienten. Dieser wechselt von Kapazität zu Kapazität der unterschiedlichsten Fachrichtungen. Was der Internist nicht lösen kann, das bringt er vielleicht der Orthopäde zu Wege, hofft der Patient. Und wenn dieser auch nicht helfen kann, dann hoffentlich der nächste Facharzt. Und immer wieder erfolgen zwischendurch zunehmend umfassendere und spezielle Untersuchungen im Krankenhaus. Dann ist plötzlich auch dieses Krankenhaus nicht mehr gut genug. In diesem Fall wechselt man in eine Spezialklinik, um das Rätsel zu lösen. Selbst wenn es dort noch immer keinen Befund gibt, ist unser Gesundheitssystem noch nicht am Ende seines Lateins angelangt. Von der Spezialklinik kann man nämlich immer noch in die Universitätsklinik befördert werden. Ja, mir hat das gefallen, weil er das so plastisch beschreibt. Und manche Patienten, denke ich, die fühlen sich dadurch vielleicht auch geehrt, dass sie denken, ich bin so wichtig, und sagen voller Stolz, was man alles gemacht hat mit ihnen, Röntgen und CT, und der Spezialist und die Kapazität hat mich untersucht.
Ja, das hängt vom Leidensdruck ab. Also auch wenn ich mich sehr besonders fühle, weil so viele Leute mich untersucht haben, dann ist das vielleicht sehr ehrenvoll, aber wenn die Beschwerden weiter bestehen und mir sozusagen Druck und Sorge machen, dann wiegt das wahrscheinlich auf. Interessant, wenn ich was dazu sagen kann, ist ja, dass ganz am Anfang, als Sie begonnen haben, diesen Fall zu erzählen, ich glaube, es war schon im ersten oder zweiten Satz, war die psychosomatische Komponente schon dabei. Nämlich, und das ist, wenn wir ein Symptom haben, also in dem Fall war das vielleicht ein Schmerz oder ein Druck in der Brust, dann, was gleichzeitig auftaucht, ist ein Denken, was ist das? Was könnte das sein?
Angst.
Und dann kommt gleichzeitig auch ein Gefühl, nämlich Angst. Also bei manchen. Manche sagen, ist auch egal, macht nichts, wird schon wieder weggehen. Also das heißt, das Denken und das Fühlen war mit der körperlichen Symptomatik unmittelbar sofort verschränkt. Und der weitere Kontext war ausschließlich sozusagen die Konzentration nicht auf das Denken, nicht auf das Fühlen, sondern nur mehr auf das körperliche Symptom. Und das ist das, was wie Medizin heute im Wesentlichen auch betrieben wird. Also zumindest bei uns betrieben wird. Es ist nicht überall so, aber das ist genau das spricht das an. Was natürlich auch wichtig ist, darf man nicht vergessen, es ist auch gleichzeitig wichtig zu sagen, dass es, was nicht sein sollte, ist, dass man es zu schnell auf die seelische Seite schiebt und sagt, naja, das bilden Sie sich nur ein oder machen Sie ein bisschen Urlaub oder es wird vielleicht wohl der Stress sein. Also auf der anderen Seite, und das ist ja auch die Falle, ist die ordentliche, in Vorarlberg habe ich das Wort körig gelernt, also eine körige körperliche Untersuchung und der Ausschluss einer organischen Ursache natürlich schon auch wichtig. Das muss schon ordentlich gemacht werden. Nur wenn ich dann von einem zum nächsten und dann die Mehrfachuntersuchungen durchführe und meine Zeit, wertvolle Zeit da vergeht, dann wäre es schon ganz gut, eben auf diese ersten Begriffe wie Denken oder Fühlen auch zurückzukommen.
Kann ja offenbar Jahre dauern, wie alle Statistiken belegen. Und
ja.
Manfred Stelzig nennt diese Patienten Opfer medizinischer Ignoranz. Nennt er das?
Ja, das ist sicher auch eine Empörung in diesem Buch, nicht?
Aber auch wenn man das weglässt, das sind gar nicht so wenige Patienten, so wenige Opfer, die das betrifft. Das sind ja keine Einzelfälle.
Nein, das sind absolut keine Einzelfälle.
Wie groß sind die statistischen Werte, die man hier annimmt, dass es Menschen wie diesem Herrn P. So geht?
Also die Frage ist, wann wurde die Statistik erhoben? Der Herr P. war zunächst einmal ein Patient, der aus dem Arbeitsleben oder aus dem Privatleben Beschwerden hat und zu einem Arzt geht. Also er sucht eine Arztpraxis auf, eine Arztpraxis für Allgemeinmedizin auf. Da muss man davon ausgehen, etwa, dass es ein Drittel aller Patienten, die in eine Praxis für Allgemeinmedizin gehen, auch eine behandlungsbedürftige seelische Diagnose haben. Das heißt, der psychosomatische Faktor bei Leuten, die zu einem Arzt für Allgemeinmedizin gehen, ist etwa ein Drittel. Wenn jemand in einer stationären Behandlung ist, das heißt, er ist noch kränker geworden, dass er nicht mehr ambulant in der Praxis behandelt wird, sondern sich in einer Station aufhalten muss, dann ist das unterschiedlich. Also ich bin jetzt selber Internist und die Zahlen, die auch eine Kollegin von mir an der Universitätsklinik in Wien erhoben hat, war so auch zwischen 33-66%. Also sie hat zum Beispiel an der Gastroenterologie, Magen-Darm-Erkrankungen, hat sie einen Durchschnitt von 42% festgestellt.
Das wäre fast die Hälfte.
Das ist nahezu die Hälfte, es ist weniger als die Hälfte. Also es ist ein auf jeden Fall, auch wenn es nur ein Drittel ist oder auch wenn es nur ein Viertel ist, es ist ein erheblicher Teil der Menschen, die in Krankenhäusern an somatischen, also an körperlichen Stationen betreut werden, leiden auch unter seelischen Störungen, die behandlungsbedürftig wären oder sind.
Also das ist mit ein ganz wichtiger Grund, warum wir dieses Thema gewählt haben, diese Odyssee und das damit verbundene Leiden und dass das so viele betrifft. Und dazu kommt jetzt noch ein dritter Grund, der so über den einzelnen Patienten hinausgeht, nämlich Psychosomatik ist auch ein gesundheitspolitisches Thema, weil eben diese unnötigen Untersuchungen und die falschen Behandlungen enorme Kosten verursachen. Und umgekehrt aber würde das natürlich heißen, durch Psychosomatik könnten enorme Kosten eingespart werden.
Ja, das weiß man, das ist bekannt, das wissen auch die Krankenkassen sozusagen, die Zahlen sind bekannt. Aber es hat in Österreich zumindest kaum Auswirkungen. Es wird danach nicht gehandelt. In anderen Ländern ist das anders. Also dort werden auch sehr gute Studien gemacht, die das auch belegen sollen. Man muss nicht denken, dass jetzt, wenn eine Studie aus England, Italien oder aus der Schweiz kommt, dass das primär sozusagen humanistische Gründe sind, weil man sich für die Menschen mehr einsetzen möchte, sondern es geht einfach um Kostenrechnungen. Und diese Kostenrechnungen oder diese Studien ergeben, dass bei einer rechtzeitigen Berücksichtigung der seelischen und sozialen Faktoren bei körperlichen Erkrankungen viel Geld gespart wird. Nämlich aus den Gründen, die Sie sagen, die Mehrfachuntersuchungen ist ein Thema, die lange Krankenstandszeiten der Betroffenen ist auch ein Thema, weil es kommt ja damit auch zu einem Produktionsausfall. Es ist auch ein Thema, dass die Krankenstände von den Krankenkassen nur begrenzt weiterbezahlt werden. Dann kommen die Rentenversicherungsträger, werden da zur Kasse gebeten. All das summiert sich natürlich enorm und deswegen sind diese Kosten so intensiv, gerade bei Menschen, die zusätzlich an seelischen Störungen leiden, weil diese seelischen Störungen, wenn wir jetzt von Herrn P. zum Beispiel sprechen, also es ist ein Unterschied, ob das jemand ist, der sagt, ach, mich drückt mein Herz heute ein bisschen, aber naja, das wird schon weggehen, ist kein Problem, morgen ist das erledigt. Mhm. Oder ob das jemand ist, der sagt, um Gottes Willen, was könnte das sein, ich habe jetzt größte Sorge. Damit kommt er natürlich schon auch in eine Spirale. Wenn er jetzt Angst bekommt und mehr Beklemmungen hat, dann wird er vielleicht auch sozusagen, werden die Schmerzen aufgrund der hormonellen Situation zunehmen. Er wird dann eher noch darunter leiden. Und so ist das ein Circulus Viciosus, also ein Zirkulus, der sich sozusagen immer wieder selbst nährt. Und ich komme dann in eine Spirale oder dieser Patient kommt in eine Spirale, die ihn immer mehr in dieses medizinische System hineinsaugt. Das heißt, jemand, der von seiner seelischen Struktur her vielleicht da etwas ängstlicher ist, wird womöglich mehr kosten als jemand, der vielleicht hier robuster, stabiler ist und über mehr Bewältigungsstrategien verfügt.
Also diese Gründe, glaube ich, haben jetzt ausreichend klar gemacht, warum Psychosomatik ganz ein wichtiges Thema ist und es eigentlich völlig unverständlich ist, warum das in der Öffentlichkeit keinen größeren Platz hat. Und abschließend zu dieser Hinführung oder Ouvertüre möchte ich Ihnen noch einmal ganz kurz aus diesem Buch von Manfred Stelzig zitieren, Krank ohne Befund, das übrigens Herbert Bröll freundlicherweise auch anbietet, dann beim Büchertisch. Stelzig schreibt, jeder dritte Patient in einer Arztpraxis oder im Krankenhaus, also jeder dritte, leidet an körperlichen Beschwerden, ohne dass eine ausreichende organische Erklärung gefunden werden kann. Er ist spürbar krank, aber ohne Befund. Die Betroffenen haben Schmerzen, doch die behandelnden Ärzte können keine Krankheit diagnostizieren. Obwohl die Wissenschaft in diesem Bereich bereits bahnbrechende Erkenntnisse gewinnen konnte, werden viele Menschen oft immer noch falsch behandelt. Dieses Buch ist die Anklage eines Mediziners, der feststellen muss, dass das Wissen um Psychosomatik nur unzulänglich Eingang in die Medizin gefunden hat. Und in der Einleitung, da fragt Stelzig oder erklärt, warum er dieses Buch schreibt, manche Bücher will man schreiben, andere soll man schreiben, aber dieses musste ich schreiben. Es war ein innerer Auftrag, ja sogar ein Versprechen,
das ich mir selbst abgerungen habe, aus der manchmal unerträglichen Not meiner täglichen praktischen Arbeit im Spital. Betrachten Sie dieses Buch als ruhig, als Aufschrei eines analytisch denkenden Fachmediziners, Psychiaters, Neurologen und Psychotherapeuten, der sein Leben lang daran gewöhnt war, zuzuhören und ruhig die bestehenden Probleme zu bearbeiten. Dass ich mit diesem Buch jetzt laut werde wie nie zuvor, macht es für Sie interessanter und mich erleichtert es ungemein. Glauben Sie mir, warum ich meine Stimme nicht frei von Zorn erhebe, hat einen einfachen Grund. Seit Jahrzehnten wächst die Fachliteratur, die sich mit der Problematik krank ohne Befund beschäftigt. Die seit Jahren vorgetragenen sachlichen Argumente werden zwar höflich, interessiert und durchaus beipflichtend zur Kenntnis genommen, und trotzdem wird stur am eingefahrenen System zur Behandlung organischer Erkrankungen festgehalten. Da fühlt man sich eben mit der Zeit verärgert, schreibt Stelzig. Und er sagt noch, er möchte mit diesem Buch Betroffenen dabei helfen, ihre Patientenkarrieren zu verkürzen und jahrelanges Leid und Kummer zu ersparen. Was können die Gründe für Schmerzen ohne organische Ursache sein? Wie erkennt man sie und welche Möglichkeit haben wir, uns davor zu schützen? Und das ist auch das Anliegen dieses heutigen Informationsabends. Damit direkt jetzt zur Sache, zur Psychosomatik. Herr Dr. Weinländer, ich möchte Sie bitten am Anfang, ob Sie uns ein typisches Beispiel für psychosomatisches Denken und Handeln nennen können. Eine Patientengeschichte oder auch eine einfach ja, typisches Beispiel.
Ein typisches Beispiel. Ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel eine Dame, die zu uns kam mit unklaren Durchfällen. Unklare Durchfälle, die bis zu 6, 7, 8, 9 Mal am Tag stattgefunden haben. Also da sieht man, dass zum Beispiel ein körperliches Symptom sehr wohl auch seelische und soziale Auswirkungen hat. Denn wenn ich jetzt 8, 9 Mal am Tag Durchfall habe, dann traue ich mich nicht mehr so in die Gesellschaft zu gehen. Ich werde weniger ausgehen. Wenn ich in ein Shoppingcenter gehe oder ein Geschäft, muss ich mir überlegen, gibt es dort Toiletten oder wie mache ich das für den Fall das? Also diese Dame hatte oder beschrieb diese Durchfälle. Interessanterweise wurde sie, oder nicht interessanterweise, das ist ja in Vorarlberg, die Medizin ist sehr, sehr ordentlich, es wird sehr genau untersucht und sie hatte mehrere Untersuchungen, Laboruntersuchungen, aber auch Darmuntersuchungen und hatte innerhalb von 6 Wochen 4 Koloskopien, also 4 Darmuntersuchungen mit einem Endoskop. Nichts hat man gefunden. Also nichts hat man gefunden, bedeutet, dass sämtliche Organbefunde in Ordnung waren. Sie kam dann zu uns, allerdings hat das gedauert auch etwas über ein Jahr. Langer Rede, kurzer Sinn. Es hat sich dann herausgestellt, schon nach der ersten Woche, als sie bei uns waren, haben diese Durchfälle sind zurückgegangen, haben in ihrer Frequenz abgenommen und bereits nach 10 Tagen waren diese Durchfälle weg. Uns war das natürlich auch nicht klar, also nicht so, dass wir jetzt mehr wissen als andere. Wir fragen nur vielleicht etwas mehr, das ist das Einzige, was wir tun. Und es hat sich herausgestellt, dass das eine Familiensituation war mit mehreren Kindern. Die Kinder waren alle erwachsen und sind jetzt außer Haus gewesen. Es war eine sehr stolze Mutter, alle meine Kinder sind etwas geworden, war auch so. Und mit dem Verlassen des letzten Sohnes aus dem Haushalt haben diese Symptome begonnen. Es hat sich herausgestellt, dass eine unbewusste Angst die Ursache war, nämlich deswegen der Ehemann war dem Alkohol mehr als zugeneigt und immer wieder unberechenbar und auch tosend und tobend. Also in Wirklichkeit hat sie auf der unbewussten Ebene eine Angst entwickelt und hat sich nicht mehr geschützt gefühlt durch den Auszug des letzten Sohnes. Es hat sich dann eben herausgestellt, dass es ganz einfach eine Angststörung ist, die man ja auch im Volksmund sagt man Schiss haben. Das ist ja etwas, was Sie alle kennen. Also die psychosomatischen Störungen oder Erkrankungen sind in der Sprache ja immer wieder zu finden. In dem Fall ging es einfach um Schiss, der ihr gar nicht klar war, dass sie jetzt in Zukunft mit diesem Mann, der immer wieder auch zu viel Alkohol und unberechenbar war, leben muss. Nur war ihr das nicht klar. erst als das klar wurde und dann in Gesprächen mit den Kindern, die ganz auf der Seite der Mutter waren und gesagt haben und so weiter, und der Mann, der dann auch, den wir auch eingeladen hatten, das war so ihr Wunsch und es gab gemeinsame Gespräche. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, er wird jetzt eine Entzugsklinik aufsuchen, also er sieht das Problem ein, die Durchfälle waren weg. Also es war sozusagen, und das ist vielleicht etwas, was die Sache ganz gut erklärt, es gab eine körperliche Störung, sagen wir, das waren diese Durchfälle. Das bedeutet, dass der Darm gesund ist, aber die Funktion des Darms gestört war. Und das ist in der psychosomatischen Medizin vielleicht wichtig, deswegen findet man ja auch selten etwas. Bei organischen Untersuchungen, die bei psychosomatischen Störungen durchgeführt werden, denn die Organe als solche sind gesund, nur die Funktion der Organe ist verändert und gestört.
Deshalb spricht man von funktionellen Störungen in diesem Zusammenhang. Mhm. Dieses Beispiel, das zeigt ja sehr schön, dass allein eben bei der Abklärung es ganz wichtig ist, etwas über die Lebenssituation des betreffenden Patienten, der betreffenden Patientin zu erfahren, eben angefangen von der Familie. Wie schaut es da aus? Wie alt? Wie groß sind die Kinder? Gibt es überhaupt Kinder? Sind die da? Sind die ausgezogen? Sind die in der Pubertät? Machen die Schwierigkeiten? Wie schaut es mit dem Partner aus? Mhm. Was ist in der Nachbarschaft? Aber dann natürlich auch noch andere Themen für jemanden, der arbeitet. Wie schaut es bei der Arbeit aus? Gibt es da Mobbing? Gibt es eine Kränkung? Gibt es zu wenig Lob? Gibt es... Also diese Dinge müssen bei der Abklärung oder sind für Sie als Psychosomatiker bei der Abklärung eben auch ganz wichtig.
Die sind wichtig. Mhm. Also es geht vor allem sozusagen auch um die, viele unserer Beschwerden treten erst in sozialen Situationen auf. Mhm. Also erst in der Begegnung mit dem Vorgesetzten, in der Begegnung mit dem Ehemann, in der Begegnung mit der Freundin, in der Begegnung mit Menschen, zu denen wir einen wichtigen Bezug haben. Erst in diesen sozialen Situationen treten vielleicht Spannungen auf, die wir, wenn wir ganz alleine irgendwo zu Hause säßen, weniger hätten. Daher ist die soziale Anamnese, wie befindet sich jemand in seiner Gesellschaft, wie befindet er sich in seinem Freundeskreis, in seinem Umfeld, ob das das Arbeitsumfeld, das familiäre Umfeld ist, wie befindet er sich, ist natürlich dann ein wesentlicher Faktor, der da zu erfragen ist.
Andere typische psychosomatische Leiden sind Schmerzzustände, unerklärbare Schmerzzustände, wo man eben auch nichts findet. Fällt Ihnen dazu ein Beispiel ein, das Sie uns erzählen können, um das irgendwie auch klarzumachen, wie jetzt vorher mit dem Schiss, mit dem Durchfall?
Sie sind oft gar nicht so unerklärbar. Also es ist also gut, dass Sie das auch sagen, nicht? Die Schmerzzustände sind zumindest, was die psychosomatische Klientel, sage ich jetzt mal, ist es die häufigste Diagnose. Also der chronisch anhaltende Schmerz oder das chronisch anhaltende Schmerzsyndrom sind sicher derzeit die häufigsten Diagnosen, die zu uns kommen. Mhm. Natürlich ist es auch da, wenn man das sprachlich anschauen will, ist die Anspannung und die Verspannung, das ist etwas, was miteinander in Zusammenhang ist. Wir wissen, also was ich immer dann gerne sage, zum Beispiel, wenn Sie vielleicht zu spät den Fernseher aufgedreht haben und Sie wollten sich ein Fußballmatch anschauen, es ist leider schon vorbei und Sie wissen, Sie sehen nur noch die letzten Bilder, Sie wissen sofort allein an der Körperhaltung, welche Mannschaft hier gewonnen hat und welche verloren hat. An sozusagen die Gewinnermannschaft wird die sein, die eher aufrecht ist und die so den Platz verlässt und dann vielleicht noch irgendwelche starken Gesten macht, während die Verlierermannschaft wird eher in sich gebückt, vom Platz gehen und vielleicht langsamer
oder
auch
am Boden, das heißt, liegen
oder vielleicht sogar am Boden liegen.
Zerstört.
Also die ganze motorische, sozusagen das motorische Bild wird schon auf den seelischen Zustand zurückzuführen sein. Das heißt, auch Muskulatur und Seele sind miteinander ja eng verbunden. Ein typisches Beispiel, vielleicht ein interessantes Beispiel, ich habe das schon mal erzählt, war ein sehr interessanter Fall einer Patientin, die in ihrer linken Gesichtshälfte einen unklaren Schmerz der Kaumuskulatur hatte. Und es war nicht herauszufinden, das war so eine ähnliche Geschichte wie Herr P. Die Untersuchungen waren natürlich zunächst einmal der Hausarzt. Dann ging es darum, ob das vielleicht eine Zahnentzündung sein kann mit einem Panoramaröntgen. Dann ging es um eine neurologische Untersuchung, ob das vielleicht eine Neuralgie des Trigeminusnervs sein könnte. Dann wurde eine Magnetresonanztomographie des Schädels gemacht. Also langer Rede, kurzer Sinn, es war einfach überhaupt nichts zu finden. In der Anamnese hat sich dann herausgestellt, dass das Ganze auf einen Arbeitskonflikt zurückzuführen war. Es war eine Patientin, die wenige Wochen nach einer Personalumbesetzung in ihrer Firma, wo sie lange gearbeitet hat, schon über 30 Jahre hatte sie dort gearbeitet. Sie bekam dann im Alter von über 50 Jahren schon eine neue Vorarbeiterin, und diese neue Vorarbeiterin, das hat gar nicht gut geklappt. Sie hat sich sehr abgewertet gefühlt und diskriminiert gefühlt und ungerecht behandelt gefühlt, und in dieser Zeit traten die Schmerzen auf. Es hat sich dann herausgestellt, dass diese Dame als Kind sowohl von ihrem Vater als auch von ihrem älteren Bruder immer wieder geschlagen wurde ins Gesicht. Und sie wurde auch in den ersten Jahren der Ehe von ihrem Mann geschlagen ins Gesicht. Wurde aber die letzten 20 Jahre, gab es keine Gewalterfahrungen mehr, überhaupt keine. Und um das vielleicht abzukürzen, also wir müssen überlegen, wenn wir geschlagen werden von einem Partner oder von jemandem, der vielleicht auch physisch stärker ist, natürlich von
primären,
wichtigen Bezugspersonen, zu denen wir aufblicken, also wie die Elternteile, dann ist diese Erfahrung auf der einen Seite ein körperlicher Schmerz und auf der anderen Seite ist sie verbunden mit einer Demütigung und auch mit dem Gefühl von hilflos und ausgeliefert sein. Das Interessante war, dass eine Koppelung stattgefunden hat. Später, 20 Jahre später, erlebte sie durch die Vorarbeiterin das Gefühl von Demütigung und Abwertung. Und in diesem Gefühl tauchte auch damit verbunden der alte Schmerz wieder auf. Und nachdem das alles interessanterweise, wie sich herausgestellt hat, Rechtshänder waren und sie sozusagen ins Gesicht geschlagen haben, war immer die linke Backe betroffen. Und deswegen ist dieser Schmerz auch in der linken Wange aufgetreten. Als das dann besprochen werden konnte und auch diese Arbeitsplatzsituation geklärt werden konnte, war der Schmerz weg.
Unglaublich, ja. Dass das Bereden sozusagen das Problem, das Leiden beseitigt. Diese beiden Beispiele, die zeigen uns jetzt etwas, was ganz zentral ist für psychosomatische Schmerzen, Krankheiten, Leiden, Schwierigkeiten, nämlich dass sie häufig Ausdruck belastender, schwieriger, konfliktreicher Beziehungen sind. Eben Beziehungen in der Familie, Beziehungen am Arbeitsplatz, ja, am häufigsten. Und dieses Schmerzbeispiel zeigt aber auch noch, dass eben Schmerzen, die schon lange zurückliegen, psychische Schmerzen, dass die auch wieder aktiviert werden können. Also
wir reden dann von einer Aktualisierung. Es ist genauso, wie Sie sagen, es wird wieder etwas aktiviert. Es sind meistens Konflikte. Also Konflikte, das Wort Konflikt ist etwas, was wir ja immer wieder hören. Ich habe einen Konflikt. Dann ist die Frage, was ist eigentlich die Definition von Konflikt? Manche sagen, die Definition ist, ich kenne mich nicht aus. In Wirklichkeit ist ein Konflikt wahrscheinlich, oder kann man ganz gut so sich überlegen oder definieren, dass ich in mir gleichzeitig zwei entgegengesetzte Strebungen habe. Also auf der einen Seite möchte ich unabhängig sein und frei sein und hinausgehen und jetzt endlich mein erwachsenes Leben führen, und auf der anderen Seite kocht mir meine Mutter mein Lieblingsessen und sie wäscht auch noch meine Wäsche und ich muss auch keine Miete für eine Wohnung zahlen. Eigentlich ist das ganz angenehm. Also ich komme in einen Konflikt, was tue ich? Das ist sozusagen ein Konflikt, der vielleicht von Individuation, also werde ich ein eigenes Individuum und übernehme ich Verantwortung oder bleibe ich noch in einer abhängigen Position? Diese Konflikte gibt es, so Standardkonflikte, die in sozialen Beziehungen auftreten. Bin ich also, wie gesagt, abhängig oder lasse ich mich gerne versorgen oder bin ich ganz gerne autonom oder bin ich jemand, der eher unterwirft und die Kontrolle übernimmt, oder bin ich jemand, der sich gern vielleicht etwas bemuttern lässt und kontrollieren lässt, weil mir das angenehmer ist. Also es gibt das gleichzeitige Bestehen von gegensätzlichen Strebungen, ist das, was wir dann vielleicht Konflikte nennen. Also die Zerrissenheit, man sagt auch, ich bin zerrissen, ich weiß nicht, wofür soll ich, bin hin und her gerissen. Das sind so vielleicht Metaphern, die man da verwenden kann. Ja, und in diesen Konflikten, idealerweise haben wir gelernt, über diese Konflikte zu sprechen, sie zu verbalisieren, auszusprechen und vielleicht auch zu sagen, wie es uns geht und was wir uns wünschen würden und was wir bräuchten. Aber viele Menschen können oder tun das nicht. Das heißt, diese Energie, die in dieser Zerrissenheit entsteht, muss irgendwo wirksam werden. Und wenn sie das nicht sprachlich wirksam wird und so vielleicht auch den Körper verlässt, wenn man das bildlich so sagen kann, dann bleibt die oft im Körper und es kommt dann eben zu Anspannungen. Es kommt dann zu ganz archaischen Reaktionen, die wir Menschen immer noch haben, wenn uns etwas aufregt, wenn uns etwas sozusagen das Leben schwer macht, wobei wir in unserer Entwicklung jetzt nicht so schnell sind wie die Entwicklung der elektronischen Geräte, dass sozusagen ein iPad Nummer 1 und Nummer 2 nur 2 Monate auseinanderliegen. In unseren körperlichen und auch seelischen Reaktionen haben wir uns nur sehr, sehr langsam entwickelt und es macht keinen großen Unterschied, ob wir von einem Wolf angegriffen werden oder ob ein Finanzbeamte uns einen sehr hohen Steuerbescheid nachschickt, der innerhalb kürzester Zeit zu bezahlen ist. Beides sozusagen stürzt uns in eine Bedrängnis, in einen Konflikt und der wird dann in irgendeiner Form körperlich wirksam.
Diese Konflikte, diese Zerrissenheit gibt es natürlich auch am Arbeitsplatz. Also auch typisch zum Beispiel, man hat eine gesicherte Arbeit, zum Beispiel als Beamter oder auch sonst wo, aber man merkt, die Arbeit erfüllt mich schon längst nicht mehr.
Ja.
Und eigentlich müsste man wechseln, müsste man was anderes tun, aber eben es gibt so viele Gründe, bis hin auch natürlich zu den Hypotheken, die man zurückzahlen muss und die Kinder, die studieren, dass man das Risiko nicht eingehen kann und jetzt beißt man halt die Zähne zusammen und gibt Durchhalteparolen aus.
Ja, also es gab eine interessante Schweizer Studie, die für den Rückenschmerz untersucht hat, dass der Zustand von Unzufriedenheit am Arbeitsplatz den Faktor für chronisch anhaltende Rückenschmerz um den Faktor 7 erhöht.
Nicht? Also man hat 7-mal häufiger Rückenschmerzen, wenn man unzufrieden ist.
Die Wahrscheinlichkeit, einen chronischen Rückenschmerz, ist 7-mal häufiger, wenn ich an meinem Arbeitsplatz unzufrieden bin. In Deutschland ist eine
Erhebung... Also das hängt da nicht mit dem Stuhl zusammen?
Das hängt nicht mit dem Stuhl zusammen. Also das hat man untersucht, weil es gab ja für die ergonomische Entwicklung von Arbeitsplätzen hat man viel Zeit und Geld aufgewendet. Mhm. Trotzdem ist es so, dass, also auch was die Anzahl der Frühpensionsanträge betrifft, der Rückenschmerz immer noch der häufigste bzw. zweithäufigste Grund ist. Daran liegt es nicht. Eine interessante skandinavische Studie hat festgestellt, die haben, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, es waren, glaube ich, etwa 478, 479 Arbeiter in einer Fabrik und haben geschaut, die alle das Gesundheitssystem wegen anhaltender Rückenschmerzen in Anspruch genommen haben. Man hat untersucht die Risikofaktoren Alter, man hat untersucht die Risikofaktoren Schwere der Arbeit, man hat untersucht den Risikofaktor Kompliziertheit der Arbeit, also eine komplizierte Bewegung, und man hat untersucht das Gefühl von Unterstützung durch Kollegen und man hat untersucht den Faktor Anerkennung durch Vorgesetzte. Es hat sich herausgestellt, dass der wesentliche Faktor nicht das Alter, nicht die Schwere oder die Kompliziertheit der Bewegung ist, sondern dass die fehlende Unterstützung und fehlende Anerkennung durch Vorgesetzte, also das nicht gelobt werden zum Beispiel, das nicht motiviert werden zu arbeiten. Das ist ganz erstaunlich, nicht? Und das wäre auch eine typisch psychosomatische Geschichte, dass eben in diesem vielleicht auch Loyalitätskonflikt, ich will diese Arbeit gar nicht machen, ich fühle mich dort nicht wohl, 2010, die Gallup-Studie in Deutschland hat herausgefunden, dass 47% aller deutschen Arbeitnehmer nicht gerne zur Arbeit gehen, nicht gerne an ihren Arbeitsplatz gehen und dass auch die Identifikation mit dem Arbeitsplatz, ich fühle mich dort wohl, ich bin ein Teil dieser Firma, in den letzten 15 Jahren drastisch gesunken ist. Also man macht noch einen Job, aber ich fühle mich dort gar nicht mehr wohl. Naja, und das wirkt sich natürlich dann eben auch körperlich aus.
Diese Erklärung, dieser Konflikt, die Zerrissenheit, dass das zu psychosomatischen Leiden kommen kann, die gefällt mir besser, als wenn man häufig im Zusammenhang mit Psychosomatik verwendet man immer das Wort Seele. Und man spricht, dass die Seele den Körper krank macht oder schreibt auch ein ganzes Kapitel darüber, wie kommt die Seele in den Körper. Auch in unserem Titel haben wir das Wort Seelenschmerz verwendet, aber ich meine, eigentlich es weiß niemand so richtig, was ist die Seele. Und Professor Ruppert, der vor einer Woche hier war, hat gesagt, er verzichtet in der Zwischenzeit auf das Wort Seele und spricht eher vom psychischen Prozess. für mich wäre jetzt eine Erklärung eben, es ist nicht die Seele, sondern es sind diese Konflikte, die damit verbundenen Gefühle und das damit verbundene Denken, das die Funktion eines Organes beeinträchtigen kann. Eben nicht das Organ schädigt, sondern die Funktion eines Organes.
Ja, also ich weiß nicht, das ist eine semantische Frage. Das Wort Seele ist ein deutsches Wort und das Wort Psyche ist ein griechisches Wort. Die Frage ist, entscheide ich mich für das deutsche Wort oder für das griechische Wort? Aber beides ist im Wesentlichen sozusagen, man kann es synonym, ob ich jetzt einen seelischen Prozess nenne oder einen psychischen Prozess nenne. Was wir wissen heute, ist, dass die Seele sozusagen im Gehirn sitzt, also dass die psychischen Prozesse oder die seelischen Prozesse, die wir ja wahrnehmen im Sinne von Gefühlen, dass die im Gehirn erzeugt werden und nicht, wie man früher vielleicht dachte, in einer Drüse hinter dem Brustbein oder sonst in sonstigen Körperteilen. Es ist, was wir auch wissen müssen natürlich, ist, dass das Gehirn, das also auch die in einem entwicklungsgeschichtlich sehr alten Teil, also vor allem dem limbischen System, wo der Ort, in dem auch Gefühle entstehen und differenziert werden, dass wir Veränderungen dieser psychischen Prozesse, dieser seelischen Prozesse, nehmen wir, das sind chemische Vorgänge, die dort stattfinden, und diese chemischen Vorgänge nehmen wir wahr als Gefühl. Also es passiert ein chemischer Vorgang und diesen bemerke ich dadurch, dass ich Angst bekomme oder dadurch, dass ich mich verliebt fühle oder dadurch, dass ich mich entspannt oder wohlfühle. Wichtig ist zu wissen, dass diese chemischen Prozesse sich nicht nur ausschließlich im Gehirn abspielen, sondern ja auch über die Blutbahn den ganzen Körper erreichen. Und es ist auch wichtig, dass sie das tun, weil zum Beispiel ein seelisches Gefühl wie Angst muss im Körper eine Reaktion erzeugen. Wenn ich Angst habe, angegriffen zu werden oder versehrt zu werden durch einen Angreifer, dann muss mein Körper im Sinne des Selbstschutzes ja reagieren können. Ich brauche eine andere Durchblutung in der Muskulatur, ich brauche einen anderen Blick, ich brauche eine andere Schnelligkeit der Reaktion. Das heißt, es gibt einen Reiz, ein seelisches Gefühl wie Angst oder Bedrohung und dann auch sofort eine körperliche Reaktion, die ich haben muss. Also Sie kennen das ja vielleicht, wenn Sie ein Telefonat erhalten von jemandem, der Ihnen gerade gar nicht so angenehm ist oder Ihnen eine schlechte Nachricht übermittelt, dass Sie sagen, ich muss mich jetzt, glaube ich, setzen. Dass man sozusagen eine Schwäche fühlt oder dass sie vielleicht merken, dass sie während im Telefonat die Faust ballen und merken, also das ärgert mich jetzt schon, warum wieder sagt er das? Also in dem Moment ist sozusagen ein Gefühl, das sofort im Körper auch wirksam wird. Und das ist sozusagen die Grundlage zu verstehen, dass es in beiden Richtungen Informationen vom Körper in das psychische System gibt. Wie befinde ich mich und wo stehe ich und bin ich sicher oder nicht? Wie auch umgekehrt, gehen eine Alarmreaktion oder ziehe dich zurück, flüchte oder kämpfe, dass es eben diese Wechselwirkungen geben muss. Mhm.
Könnten Sie uns noch ganz kurz, ich schaue auf die Uhr, dass wir mit dem Gespräch bald einmal zu Ende kommen, noch ganz kurz nur stichwortartig erwähnen, was sind so typische psychosomatische Krankheiten, also Sie haben diese unklaren Schmerzen als ganz häufige Diagnose genannt, eben die Magenschwierigkeiten oder Herz. Was sind noch ganz typische Diagnosen, vielleicht auch besonders bei den Menschen, die zu Ihnen stationär
kommen? Ja, also die Frage ist, ich will jetzt da nicht so lange ausholen, Psychosomatik bedeutet ja nur die Wechselwirkungen zwischen Körper und Seele. Das kann sehr unterschiedlich sein, weil Psychosomatik ist überall zu Hause. Eine Psychosomatik des Beckenschmerzes oder des Unterleibs, eine Psychosomatik der Hauterkrankungen, eine Psychosomatik der Hals-Nasen-Ohrenerkrankungen oder der orthopädischen Erkrankungen, der Schmerzerkrankungen, der internistischen Erkrankungen. Diese Wechselwirkungen ziehen sich natürlich durch alle Fachgebiete. Es gibt kein psychosomatisches Fach im eigentlichen Sinne, sondern diese Reaktionen, also seelische Auslöser, die körperlich etwas bewirken, gibt es durch alle Fachgebiete. Es ist so, dass sich herausstellt, dass einzelne Personen aufgrund vielleicht ihrer Geschichte oder auch ihrer Biografie und ihres Aufwachsens und ihres Erzogenwerdens vielleicht eher dazu neigen, das eine oder andere Organ als Zielorgan, wenn Sie so wollen, sich auszusuchen. Das ist natürlich kein bewusstes Wählen eines Organs, das ist ganz klar. Aber wenn ich zum Beispiel einen Unfall hatte oder eine Verletzung, dann kann es sein, dass diese Narbe im Zustand einer seelischen Beschwerde wieder schmerzt, wie eben auch die Backe bei dieser einen Dame, von der ich erzählt habe. Oder es gibt da in meiner Familie, es gibt Familien, wo der Kopfschmerz dominant ist, also wo wir schon als Kind aufwachsen mit dem Bewusstsein, heute nicht laut spielen zu dürfen, weil die Mutter wieder ihre Migräne hat. Dann wird es, kann es sein, dass auch das sozusagen, dass der Kopfschmerz dann auch unser psychosomatisches Zielorgan, wenn Sie so wollen, sein wird. Es gibt sozusagen vielleicht ein gewisses Entgegenkommen. Es ist sicher so, dass eine der wichtigen psychosomatischen Erkrankungen sind die Essstörungen, also die Anorexia nervosa, die Magersucht oder auch die Bulimie, wo ganz deutlich eine schwere körperliche Erkrankung vorliegt, die immer einen seelischen und sozialen Auslöser meistens innerhalb der Familie hat. Chronische Rückenschmerzen, also chronische Schmerzsyndrome sind sehr häufig. Und dann funktionelle Störungen, wie Sie das gesagt haben, also Störung der Funktion von Organen, die wir willkürlich nicht beeinflussen können oder wenig beeinflussen können. Also der Herzmuskel, wir können den Herzschlag nicht willentlich steuern, aber wenn wir sehr aufgeregt sind, würde der schneller gehen. Oder da können wir die Sprache oder die Sprichworte vielleicht zu Hilfe nehmen, ob uns beim Asthmatiker die Luft wegbleibt oder vielleicht wir mal beim Schnupfen die Nase voll haben. Oder eben wie die eine Patientin, wo man gesagt hat, sie hätte Schiss, dass uns was im Magen liegt. Es gibt also dann mehrere solche Sprichworte, die man da heranziehen kann. Also sind dann vielleicht auch Blasenfunktionsstörungen, Darmfunktionsstörungen, habe ich schon gesagt. Oder eben bei der Rückenmuskulatur könnte man sagen, ja, aber die kann ich ja willkürlich bewegen. Aber es ist nicht zu vergessen, dass ein Teil der Rückenmuskulatur, nämlich einen wesentlichen, die autochthone Rückenmuskulatur, unwillkürlich bewegt wird. Also eine Muskulatur, die sehr wichtig dazu dient, auch die Stützfunktion der Wirbelsäule aufrechtzuerhalten.
Es muss für Sie jetzt sehr unbefriedigend sein, wenn ich Ihnen so wenig Zeit gebe, das aufzulisten, weil Manfred Stelzig zum Beispiel, der beschreibt auf 50 Seiten die verschiedensten psychosomatischen Symptome, eben auch aufgelistet nach allen Organen, die davon betroffen sein können. Ich möchte nur zum Schluss noch ganz kurz fragen, wie schaut die Therapie auf Ihrer Station aus? Was ist, also wie kommt überhaupt jemand auf die psychosomatische Station, auf das psychosomatische Department und was tun Sie dort?
Ja, also ein wesentlicher Teil aller psychosomatischen Behandlungen ist, wie gesagt, wir haben das ja ganz am Anfang, da schließt sich jetzt vielleicht auch der Kreis, dass wir sagen, die psychosomatische Medizin hat die Betrachtungsweise, dass man körperliche, soziale und seelische Störungen als gleichwertig und als gleichzeitig bestehend betrachtet. Und so danach richtet sich auch dann die Therapie. Also wir behandeln ärztlich und damit auch die körperlichen Symptome. Meistens sind die Patienten, weil wir ja gesagt haben, sie haben schon eine längere Karriere, sind schon oft untersucht worden, meistens müssen wir gar keine oder gar nicht viele Untersuchungen noch nachholen. Das ist alles schon da. Ganz selten, dass wir sagen, vielleicht müssten wir da nochmal nachschauen. Aber die körperliche, also die rein somatisch-ärztliche Seite ist ein Teil. Der zweite Teil ist natürlich die psychotherapeutische Seite, also Psychotherapie, um zu schauen auch, wie sind diese seelischen Zusammenhänge verstehbar, nämlich für den Patienten selber auch verstehbar. Und natürlich auch mit Hilfe einer Sozialarbeiterin, dass wir auch die soziale Seite anschauen, gibt es da irgendwelche Bedürftigkeiten oder Notwendigkeiten oder Belastungsfaktoren, die man vielleicht von dieser Seite erleichtern oder ausräumen kann.
Psychotherapie, wie schaut das aus? Welcher Umfang? Wie viele Stunden?
Psychotherapie, also es hat sich quer durch herausgestellt, dass Gruppentherapien sehr, sehr effektiv sind, weil in den Gruppentherapien wir sind ja sozusagen sozial bezogene Menschen in der Familie oder auch am Arbeitsplatz. Deswegen sind Gruppentherapien hoch effektiv. Ich kann meine soziale Kompetenz verändern. Ich kann mich auch selber im Spiegel anderer vielleicht entdecken und eher Rückmeldungen bekommen, wie werde ich gesehen und wie befinde ich mich. Da verwenden wir oder da nutzen wir verschiedene Methoden. Wir nutzen körperorientierte Psychotherapiemethoden oder kreative Psychotherapiemethoden oder eben auch Gesprächspsychotherapie, sowohl in Gruppen und die Gesprächspsychotherapie auch in Einzelsitzungen.
Und das ist recht umfangreich. Also das ist nicht nur eine halbe Stunde in der Woche, sondern?
Nein, also während so ambulante Psychotherapien sich meistens mit 50 Minuten pro Woche begnügen müssen, ist es bei uns, sind es über 800 Minuten pro Woche. Also es ist ein sehr intensives Programm.
800 Minuten Psychotherapie pro Woche. Und das ist eben deshalb sehr
dazu
wichtig.
Dazu kommen aber dann noch Entspannungsübungen, Sport und Bewegung.
Aber es ist wichtig, damit der Patient, die Patientin durch diese Gespräche auch eben diesen Zusammenhang zwischen, nennen wir es jetzt Seele und Körper, versteht. Weil wenn wir als Patienten diesen Zusammenhang nicht verstehen, glauben wir ja eben auch, ein Teil ist defekt und wir verlangen dann auch eher Medikamente, eine Spritze, ein Pflaster oder eine Operation. Also das ist schon auch wichtig, auch von Seiten der Patienten, diese
Das ist uns ein Anliegen, nicht? Also ich denke, nur wenn ich auch verstehe, wenn ich Zusammenhänge verstehen kann, dann und auch vielleicht auch einsehen kann, dann kann ich auch anders handeln. Sicher, wir arbeiten nach einem tiefen psychologischen Konzept. Also wir schauen auch, wie ist jemand aufgewachsen, wie ist sozusagen seine seelische Entwicklung innerhalb der Familie gewesen, welche Möglichkeiten hat er bekommen und wo muss er vielleicht auch etwas nachholen oder kann er jetzt auch was nachholen? Das ist das, was wir machen. Verhaltenstherapeuten würden da vielleicht etwas anders therapieren. Die würden sagen, Verstehen ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist das Handeln und das Tun. Und wir versuchen sozusagen tiefenpsychologisch, aber gleichzeitig eben auch lösungsorientiert zu arbeiten.
Zum Schluss noch einmal ganz kurz, Prima Stelzig, warum er in diesem Buch seine Stimme so laut erhebt und auch mit Zorn spricht, spricht immer wieder von der Ignoranz und von der Sturheit des medizinischen Systems. Und das soll man nicht verschweigen. Damit zusammenhängt auch, dass es kaum finanzielle Mittel gibt für psychosomatische Medizin. Er schreibt, die derzeitige Mittelverteilung, also die Geldverteilung, wer bekommt das Geld in unserem Krankensystem, das bewirkt eine Konzentration auf somatische Behandlungsmethoden und erschwere oder verhindere die Behandlung der psychischen Probleme, die sich hinter körperlichen Schmerzen und Erkrankungen verbergen können. Er sagt, im Medizinsystem, in der Finanzierung, gibt es eine klare Trennung von Körpermedizin und Psychomedizin. Körpermedizin, also organische Abklärungen, und wenn sie eben noch so sündteuer sind, werden zur Gänze bezahlt. Aber Gespräche werden kaum oder gar nicht bezahlt, sagt Stelzig. Dann erwähnt er auch noch, dass in der Ausbildung die Psychosomatik zu kurz kommt. Und er bringt es auf die einfache Formel, was nicht bezahlt wird, wird auch nicht getan.
Ja.
Eben, wenn Gespräche nicht bezahlt werden, dann reden halt die Ärzte auch nicht mit den Patienten, weil es dafür kein Geld gibt. Und ich glaube, das muss auch einmal in aller
Klarheit gesagt werden. Also es ist nicht so, dass es das Geld nicht gäbe. Es wird nur anders verteilt.
Genau.
Ne? Also Geld gibt es ja, es wäre ja möglich, nur wird es anders verteilt. Sicher, ich schließe mich dieser Meinung an und das weiß ich auch aus der eigenen Erfahrung, aber nicht nur aus der eigenen Erfahrung, das wäre vielleicht etwas überheblich, aber wir haben ein Nachbarland, in der psychosomatische Medizin seit über 60 Jahren erfolgreich betrieben wird. Und da haben wir natürlich auch Langzeitdaten. Und da wissen wir auch sozusagen, dass diese Mittel auch sehr sinnvoll eingesetzt werden. Wir haben schon vorhin gesagt, es können viele Mittel eingespart werden. Es kann hohe Summen eingespart werden, wenn man schon rechtzeitig und vor allem eben auch den Patienten viel Zeit erspart werden, an diesen langen Untersuchungen teilzunehmen, wenn man das vorher berücksichtigt. Und Sie haben recht, also auch ich kenne Kollegen, die Psychiater sind oder auch Ärzte sind, die psychotherapeutische Ausbildungen haben, aber die Psychotherapie auch in ihren Praxen nicht mehr anbieten, weil sie sagen, ich brauche für eine psychotherapeutische Stunde vielleicht 45, 50 Minuten und kann das kaum verrechnen, während ich, wenn ich sozusagen nur ärztlich arbeite, in derselben Zeit vielleicht 4 oder 5 Patienten sehen kann. Und ich muss auch meine Miete bezahlen, ich muss meine Familie ernähren und so weiter. Also es ist auch klar und Ihnen nicht zu verübeln, dass die ärztliche Psychotherapie in den Praxen natürlich immer mehr zurückgeht oder kaum noch da ist eigentlich.
Damit möchte ich einen Punkt zwischen das Gespräch hier vorne machen. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Weinländer, für diese spannenden Informationen. Vielen Dank.
Danke sehr für die Einladung. Danke.
Und jetzt sind Sie eingeladen, Fragen zu stellen, von Ihren Erfahrungen zu berichten oder das eben zu klären, was ich jetzt nicht zur Sprache gebracht habe, was Sie noch gerne genauer von Dr. Georg Weinländer wissen würden. Wer macht einen Anfang?
Der Erste hat es immer am schwersten.
Bravo.
Ich bin eine begeisterte Zuhörerin hier auch von diesen Vorträgen. Ich bin auch eine Betroffene. Ich war letzte Woche auch da. Mich interessieren alle diese Themen, weil ich an meiner Entwicklung das sehr gut feststelle. Ich habe 5 Klinikaufenthalte hinter mir. Ich hatte auch einen Burnout. Und es war ein ganz langer Weg. Ich habe einen Reizdarm, diese Schmerzen immer noch, weil ich mit Angst zu tun habe. Und ich lebe in der Schweiz. Ich kriege also diese Therapien bezahlt, habe dann aber gekämpft, nach Deutschland zu kommen, in eine 12-Schritte-Klinik. Die arbeiten nach Prinzipien. Das ist abgeleitet von den anonymen Alkoholikern. Mhm. Und da habe ich erst mal erfahren, ich bin aus einer dysfunktionalen Familie auch, wie ja viele Menschen, die das aber nicht wissen, ich wusste es auch nicht, warum mein Verhalten, meine Ängste, meine Trauer, woher die kommen. Und bin aus dieser Klinik dann gekommen und war sehr, sehr dankbar, das war 2007, und wollte weiter in diese Gruppen gehen, in diese Selbsthilfegruppen. Und es gibt erst eine in Winterthur und in Zürich. Das war mir zu weit. Und da ich mich dann aber beschäftigt habe mit Österreich, wie wenig auf dem Gebiet da ist, habe ich gesagt, okay, dann bilde ich eine Gruppe in Bregenz. Und die läuft hervorragend und ich lerne viel und die anderen lernen viel. Und das ist eine tolle Sache. Und viele haben nicht das Geld, zu einem Psychiater oder einem Therapeuten, zu einem Therapeuten, Psychotherapeuten zu gehen. Und in so einer Selbsthilfegruppe, das ist eine, also ich möchte es nie mehr missen, aber es ist eine Hemmschwelle für viele Menschen, weil sie trauen sich das nicht. Sie denken, sie sind dann krank, genau wie ich das früher gedacht habe. Und ich möchte einfach appellieren, dass man das einfach mal kennenlernt. Und in den Medien kommt das auch viel zu wenig vor. Ich habe auch mit dem ORF gesprochen, dass man da mehr von bringt, dass die Leute in unserer Zeit einfach mal mehr Mut kriegen, eben dahin zu gucken, was da passiert ist. Ich kann nur von mir sagen und von den Leuten, und mit denen ich mich umgebe und wie achtsam ich geworden bin und wie gut ich das fühlen gelernt habe. Aber meine Ängste, da gehe ich einfach anders mit um, aber die sind da. Mhm. Ne? Die kann ich nicht wegstecken.
Danke. Sie haben sich gemeldet, ja?
Meine Frage ist, wie komme ich jetzt zu einem guten Psychotherapeuten, der mit mir redet?
Tja, die Frage gut und schlecht ist nicht zu beantworten. Denn sozusagen in der Psychotherapieforschung stellt sich heraus, dass die Methode vielleicht gar nicht so wichtig ist, sondern das Wichtige an einer gelingenden Psychotherapie ist die Beziehungsgestaltung zwischen zwei Personen oder vielleicht auch, wenn das mehr ist, in einer Gruppe. Das heißt, ein guter Psychotherapeut ist dort, wo sie sich wohlfühlen im Sinne, es wird ihnen geholfen. Deswegen kann man das sehr schwer sagen. Es gibt natürlich in Vorarlberg eine große Anzahl niedergelassener Psychotherapeuten, die also teilweise in einem Landesverband zusammengefasst sind, aber auch sozusagen über das Land oder letztlich auch über das Gesundheitsministerium, über das Bundesland aufrufbar sind. Da kann man nachschauen. Es gibt auch eine Internetseite, die psyonline.at heißt, wo alle im Ministerium eingetragenen und offiziell berufsberechtigten Psychotherapeuten auch eingetragen sind. Dort kann man auch nachschauen. Aber letztlich ist die Begegnung mit dem Psychotherapeuten das, was da müssen Sie dann schon selber schauen. Es gibt auch Institutionen in Vorarlberg, also wenn Sie nicht zu einem niedergelassenen Therapeuten gehen wollen, weil das vielleicht auch finanzielle Gründe hat, dann gibt es auch Institutionen, an die man sich wenden kann, wie das IFS zum Beispiel oder Promente, da gibt es Institutionen, wo man Psychotherapie erhalten kann.
Und ich glaube, die erste Stunde gilt ja auch so als Art Orientierungsgespräch, die kostenlos ist.
Das kann ich jetzt nicht garantieren. Aber also
ich weiß es auch nicht.
Manchmal genau. Ist es so.
Es ist so, okay. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte.
Sie haben gesagt, die Seele sitzt im Gehirn. Es finden dort chemische Prozesse statt, die wir als Gefühl wahrnehmen. Jetzt meine Frage, wodurch werden diese chemischen Prozesse ausgelöst? Ist es unser Denken oder unsere Betrachtungsweise, wie Sie das Beispiel gebracht haben vom Telefonieren? Also unser Denken über diesen Telefonanrufer und dann das Gefühl dazu und sofort unsere Körperhaltung. Da würde sich der Kreis wieder schließen, Gedanken, Gefühl und Körper.
Ja. Ja. Also ausgelöst wird es natürlich durch einen äußeren Reiz, sagen wir mal so, oder vielleicht auch durch einen körperlich, wenn man so will, auch einen inneren Reiz. Es wird durch einen Reiz ausgelöst und dieser Reiz wird verarbeitet. Dieser Reiz wird wahrgenommen und dann verarbeitet. Die Verarbeitung dieses Reizes hängt auch von unseren Erfahrungen ab. Also wurde ich von einem Hund schon mal gebissen und ich sehe einen Hund, dann wird dieser äußere Reiz Hund natürlich anders verarbeitet werden, als ich bin als Kind mit einem Hund aufgewachsen und das war ein Kuschelhund und ich habe nie Angst vor Hunden erleben müssen. Und dann sozusagen kommt das Denken und damit auch das Gefühl und dann auch die körperliche Reaktion, weil ich werde entweder vor dem Hund zurückschrecken oder ich werde vielleicht auf ihn zugehen. Und deswegen, haben Sie ganz recht, schließt sich das dann immer wieder in einem Kreis. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so beantwortet habe, wie Sie das...
Eine andere Erklärung, auf die ja die Medikamente setzen, die sagen, es ist einfach ein Mangel an bestimmten Stoffen, also Zaubermittel, zum Beispiel Serotonin, darauf bauen ja ganz viele Antidepressiva auf. Also ich habe vor kurzem gelesen, dieses scheinbar so schöne Gefühl, Schmetterlinge im Bauch, wenn man verliebt sei, sei schlicht und einfach ein Serotoninmangel.
Die Endogenen sozusagen. Also man nennt es dann auch die endogenen Botenstoffe, die in uns selbst erzeugten Botenstoffen, die Glückshormone spielen da auch eine Rolle. Serotonin ist wahrscheinlich einer davon. Man kennt die Wirkung von Serotonin ja ganz genau nicht. Auch die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer als Antidepressiva. Man weiß, oder es gibt ja Studien, die eine Evidenz belegen, aber wieso das genau ist, ist auch noch nicht ganz klar.
Also, jetzt bin ich ein bisschen nervös.
Ich auch.
Eine lustige Frage. Also irgendwie, also ich bin irgendwo betroffen und meine Kollegin, die da ist, auch. Und ich möchte jetzt einfach fragen, wegen der Angst, die sich vergrößert durch das Symptom. Wir sind beide schon, ja, wir haben das beide schon länger, wir sind schon ziemlich viele Wege gegangen, auch zum Teil therapeutische Wege. Es ist so, dass ich eher der ängstliche Typ bin, und meine Kollegin genau das Gegenteil. Deswegen haben wir schon alle möglichen Lösungsversuche gemacht. Und irgendwo findet man nirgends einen Faden, wo irgendwo übereinstimmt, also komplett unterschiedlich. Sie ist eher ganz ruhig, ich bin eher ganz ängstlich. Wir haben da mit der Methode und mit ganz unterschiedlichen Sachen versucht und auch nicht wenig. Und das hat mich jetzt interessiert, gibt es da überhaupt einen Faden oder irgendeinen Zusammenhang?
Also das kann ich kann jetzt keine konkrete Antwort geben, weil die Frage jetzt auch nicht sehr konkret war, weil ich weiß nicht, was Sie unter Faden verstehen. Ne? Also das fällt mir schwer, das zu beantworten. Nicht? Also was ich so nur verstanden habe, ist, dass es auch körperliche Symptome gibt, aber es gibt sozusagen auch eine seelische Verbundenheit mit diesem Symptom. Habe ich Angst, weil ich das Symptom habe? Oder habe ich das Symptom, weil ich Angst habe? Oder habe ich das Symptom, weil ich Angst habe und weil ich Angst habe, verstärkt es sich dann auch noch? Das weiß ich jetzt natürlich, das weiß ich jetzt nicht. Aber wichtig wäre, das sozusagen vielleicht in einem ausführlichen Gespräch einmal zu eruieren und dann zu schauen. Mehr kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen.
Gibt es weitere Wortmeldungen oder Fragen, die Sie interessieren zum Thema Psychosomatik? Wie kommt die Seele in den Körper? Warum kann uns ein Organ so zu schaffen machen, obwohl es in Ordnung ist? Bitte.
Kommen Sie jemanden auf die Schliche, wenn er nur simuliert, wenn er jetzt über Schmerzen klagt?
Das ist eine sehr gute Frage, bin ich sehr dankbar. Es ist so, also wir müssen von unserer, oder das ist auch meine persönliche Einstellung, aber ich denke, es ist auch wichtig. Ein wichtiger Teil, denke ich, an der psychosomatischen Medizin überhaupt ist die Vorurteilsfreiheit. Also wir dürfen nicht, das sage ich jetzt zu uns, zu mir, Wir dürfen als psychosomatische Ärzte nicht mit Vorurteilen irgendwo hineingehen. Das heißt, wir müssen prinzipiell einmal auch alles glauben, denke ich. Vielleicht nicht alles, aber die Bereitschaft muss zumindest da sein. Und ich denke schon, es hat sich auch herausgestellt, dass manchmal wurde ich auch an der Nase herumgeführt. Zum Beispiel, was ein wichtiges Thema ist, ist Rentenbegehren. Also jemand, der eine Rente tatsächlich begehrt und auch an körperlichen Symptomen leidet, dann ist es so, dass auch eine psychosomatische Therapie, die sozusagen sowohl ärztlich als auch psychotherapeutisch sein kann, womöglich nicht fruchtet und womöglich zu keinen Ergebnissen führt, denn das gewünschte Ergebnis ist die Rente. Das heißt, es darf mir unter Umständen auch gar nicht besser gehen. Und dann können wir uns sozusagen die Zähne ausbeißen, dann können wir nichts ausrichten. Und das wäre zum Beispiel so ein Fall, nicht? Oder es gibt natürlich auch, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen, es gibt natürlich auch sozusagen seelische Störungen, die, wo es schon dazu kommt, dass vielleicht die übertriebene Ausmalung oder die übertriebene Schilderung von Symptomen, um vielleicht auch Aufmerksamkeit zu erregen, auch eine Rolle spielen kann. Nur ist es dann unsere Aufgabe, das dann eben auch zu erkennen und gemeinsam zu besprechen und zu schauen, warum das notwendig ist und das dann vielleicht auch zu verändern, gemeinsam zu verändern. Aber ich will nicht ausschließen, dass wir auch manchmal an der Nase rumgeführt werden. Ja.
Gibt es weitere Fragen?
Dann wäre ja praktisch eigentlich jede Erkrankung irgendwo psychosomatisch bedingt. Oder kann man das aus? Es gibt ja Erkrankungen, die eben mit Psychosomatik nichts zu tun haben, oder?
Nein, Psychosomatik, das ist das, was ich am Anfang auch versucht habe zu erklären. Psychosomatische Medizin bedeutet nicht, dass wir körperliche Erkrankungen betrachten oder die nur die seelisch bedingt sein müssen, sondern es geht immer um die Wechselwirkungen. Also jemand, der vielleicht lange in einer Lackfabrik oder in einer Asbestfabrik gearbeitet hat und dann eine Lungenerkrankung, eine chronische und schwere Lungenerkrankung schon im jungen Alter, vielleicht mit 35 oder so entwickelt, das wird ihn seelisch sehr bedrücken. Weil er ist nicht mehr leistungsfähig, er kann sozusagen nicht mehr teilhaben am sozialen Leben seiner Familie vielleicht oder seiner Freunde. Das heißt, es wird eine schwere seelische Auswirkung auf ihn haben, aber primär war die Ursache Asbestfasern oder Lackdämpfe, also Lösungsmitteldämpfe in einer Fabrik, in der er gearbeitet hat. Jetzt ist es aber so, dass dadurch, dass er jetzt sehr deprimiert und traurig sein kann, wird sich sein körperlicher Zustand vielleicht noch weiter verschlechtern, weil er wird dann nicht hinausgehen, er wird vielleicht weniger Sport machen, er wird sich weniger gesund ernähren, weil er sagt, das hat eh alles keinen Sinn. Er wird vielleicht eine Hoffnungslosigkeit entwickeln. Dadurch wird der körperliche Verfall vielleicht auch beschleunigt werden. Deswegen ist Psychosomatik bedeutet immer, in beide Richtungen zu denken. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, es gibt eben Alexander Mitscherlich war auch eine wichtige Persönlichkeit in Heidelberg, einer der Väter, auch wenn Sie so wollen, vielleicht der psychosomatischen Medizin, der hat den Begriff geprägt des psychosomatischen Simultangeschehens. Er sagt, es gibt keine körperliche Beschwerde oder auch keine körperliche Aktion, ohne dass die Seele mitspielt und umgekehrt auch. Es findet immer alles gleichzeitig statt. Wir können Körper, Seele und Geist nicht voneinander trennen und sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die sind immer gleichzeitig aktiv.
Das macht es uns ja oft so schwer, das zu verstehen, weil wir mit diesem Dualismus aufgewachsen sind, der von Platon herkommt, den die Kirche noch einmal stabilisiert hat, eben dass Seele und Körper so getrennt sind.
Ja. Nein, ich habe jetzt nur nachgedacht, weil sozusagen es ist tatsächlich so, nicht, dass in der Geschichte, also auch schon in der Antike, waren es zwar zwei Einheiten, die aber miteinander in einer gewissen Verbindung stehen. Und es gab verschiedene Theorien. Man hat immer versucht, draufzukommen, wie das ist. Eigentlich erst im späten 19. Jahrhundert hat man das dann immer mehr tatsächlich getrennt. Und heute ist es in vielen Köpfen, also auch der Mediziner, ich bin selber einer, vollkommen vernachlässigt und vergessen. Mhm.
Gleich, komm gleich zu Ihnen.
Dann wäre ja die seelische Medizin praktisch die Gleichgültigkeit. Also je weniger man ans Herz lässt, desto gesünder müsste man ja dann sein. Sollte man sich in der Gleichgültigkeit üben?
Nein. Wenn Sie die Liebe nicht ans Herz lassen, wird es schwierig.
Ja, aber alles andere, alles Negative.
Ich denke nein, weil... Also wir könnten dann sozusagen in unserer Persönlichkeitsentwicklung auch nicht wachsen. Nicht? Also wenn wir nicht Niederschläge erleben, aus denen wir uns dann wieder erholen, und wenn wir nicht also Gefühle erleben, von denen wir uns dann wieder lösen können und damit auch Erfolgserlebnisse haben, denke ich, das wäre ein sehr farbloses Leben, ja, vielleicht. Das wäre wieder eine Trennung, nicht? Also wenn ich ein seelisch farbloses Leben habe und wir sagen, es gibt den Zusammenhang, dann würde ich wahrscheinlich auch körperlich den Antrieb nicht so erleben. Nicht? Weil der Läufer geht laufen, weil er sich nachher einfach gut fühlt. Weil er sich auch seelisch gut fühlt. Ich habe jetzt was gemacht und er spürt das geradezu. Er schüttet natürlich dann auch wieder sozusagen Endorphine aus, die ihm bei diesem Gefühl helfen. Also es wäre sonst, ich glaube, sowohl körperlich als auch seelisch kein gesundes Leben. Aber ich will Sie nicht daran hindern, es auszuprobieren.
Ich wollte fragen, wenn man selber manchmal das Gefühl hat, wenn man in stressige Phasen erlebt oder wenn man sich Sorgen macht oder so, wenn man selber das Gefühl hat, dass sich das auf den Körper schlägt. Also jetzt nicht extrem, aber zum Beispiel in Kopfschmerzen oder Verdauungsbeschwerden oder sonst was. Wie kann man sich da auch selber helfen, bevor man Ärzte aufsucht oder Psychotherapeuten?
Also ich denke, der erste Schritt ist da schon gemacht, nicht? Also weil Sie den Zusammenhang herstellen. Und was Sie jetzt gesagt haben, ist, dass Sie eine seelische oder soziale belastende Situation erleben und dann auch darauf körperlich reagieren. Also man sagt ja auch, mir macht etwas Kopfzerbrechen oder mir raubt etwas den Schlaf. Und das heißt, wenn Sie das erkennen können, dann ist die Frage, können Sie diesen Verursacher neutralisieren? Können Sie mit dem anders umgehen? Können Sie vielleicht in der Diskussion, die immer wieder zu Kopfschmerzen führt, mit einem Partner vielleicht anders führen oder sagen, ich habe das Gefühl, das hängt damit zusammen, können wir das mal anders machen? Also das ist ja etwas, was wir auch mit unseren Patienten üben, ist einfach zu experimentieren. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Und dann eben das auch ganz bewusst wahrzunehmen und zu schauen, dass ich von dem, was mir gut tut, einfach etwas mehr mache und von dem, wo ich jetzt weiß oder gelernt habe, dass es mir nicht gut tut, dass irgendwie das auch reduziere. Das wird vielleicht, ich weiß nicht, ob diese Antwort jetzt befriedigend ist, aber Sie haben sich die Antwort ja ein bisschen selber gegeben, schon indem Sie gesagt haben, es ist ein seelischer Auslöser, der zu einer körperlichen Reaktion führt. Also geht es darum, den seelischen Auslöser zu verändern. Wenn Sie das können, dann wird sich auch die körperliche Reaktion verändern.
Also im Buch von Manfred Stelzig, das ist ein eigenes Kapitel, da beschrieben, dass sich mit solchen Möglichkeiten befasst, was man selber tun kann. Er nennt das den Aufbau des Seelenhauses und beschreibt fast 20 Übungen dazu. Jetzt ist da hinten noch eine Wortmeldung.
Wie sieht es aus mit dem Glauben? Und zwar, ich habe seit 13 Jahren Schwierigkeiten oder Ganzkörperschmerzen, Muskelschmerzen. Und ich war schon in mehreren psychischen Kliniken oder auch Schmerzkliniken mit immer 6-wöchigen Aufenthalten etc. Mhm. Und mir ist es schwierig zu glauben, dass es eine psychische oder seelische Erkrankung ist. Weil ich mich nicht so depressiv fühle und nicht daran glaube, dass es wirklich sowas ist. Ich meine, das, was man hier vorgelesen hat aus dem Buch, das könnte meine Geschichte sein. Mein Anfangsbuchstabe ist auch P. Und, Und es zieht sich wirklich über 13 Jahre hinweg. Und es hat noch, und ich war sehr lange in Deutschland, also man hat das wirklich genauestens untersucht immer. Im Moment bin ich in psychologischer Behandlung schon seit 2 Jahren. Aber es ist medizinisch in keiner Weise irgendwie was feststellbar. Es ist auch organisch nichts feststellbar. Und mein Problem ist eben wirklich, wie sieht es aus mit dem Glauben? Mir hat ein Professor in einer Klinik am Chiemsee gesagt, da gibt es eine sehr große psychosomatische Klinik.
Roseneck.
Der Professor Dr. Göbel, weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Und er hat gesagt, find dich endlich mal ab damit, du hast ein psychisches Problem. Das war seine Antwort. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, das stimmt nicht. Ich glaube das nicht. Das ist meine Frage.
Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Frage ist. Denn Ihre Frage war, wie ist das mit dem Glauben? Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit Glauben meinen. Sie sozusagen die spirituelle,
den spirituellen der Glaube?
Oder der Glaube an...
Daran, dass es eine psychische Ursache hat.
Ja, okay.
Mhm. Oder? Okay.
Okay, gut.
Noch eine Wortmeldung?
Ich denke, dass vielmals das Problem ist, dass man zuerst wissen muss, man ist selber, ich habe das selber miterlebt, in einem bestimmten, ich nenne es jetzt Tunnel. Jeder Fuß befindet sich in einem bestimmten Tunnel, weil er lebt seinen bestimmten Ablauf. Mhm. Und wenn du eine psychosomatische Erkrankung hast oder etwas, was durch eine Beendigung der Beziehung und das verändert sich alles kommt, musst du zuerst einmal so weit sein, dass du weißt, dass du Hilfe aufnehmen willst, dass du überhaupt so weit bist. Ich bin, ein großer Teil ist psychisch, ich muss zuerst einmal zu meiner Psychotherapeut gehen, denn die Ängste, was tut der, liefert er mir gleich ein, jetzt übertrieben gesagt, oder? Über das muss man zuerst einmal drüber und nachher musst du mal selber über dein Leben, du musst mal hinsitzen und mal Gedanken über dein Leben machen, könnte das überhaupt herkommen. Mhm. Und erst dann, denke ich, ist eine Chance für Hilfe gegeben. Sonst ist es sehr, sehr schwer für jemanden, der jetzt eher, ich sage, alleine ist oder wo nicht die Hilfe hat, dass er überhaupt so weit kommt.
Ich denke, die Hilfe, also die Möglichkeiten zur Hilfe haben wir im Grunde alle. Es fällt nur ganz vielen Menschen schwer, Hilfe anzunehmen. Ich schaffe das auch alleine, das wird schon irgendwie gehen. Das liegt in der Natur vieler. Es ist in den Untersuchungen zum Beispiel ist es ganz interessant, dass die Möglichkeit oder auch das Annehmen von Hilfe ist ein Zeichen von Reife und ist auch ein Zeichen oder ist einer der Parameter, die uns ermöglichen, gesund zu bleiben. Also Menschen, wir wissen, dass Menschen, die das Gefühl haben, alles alleine schaffen zu müssen oder schaffen zu wollen, dass die eher dazu neigen, krank zu werden, als Menschen, die Hilfe annehmen können. Und es gibt Hilfe. Es gibt Hilfe für alles Mögliche. Ja. Vorarlberg ist auch ein Land, das in seinen sozialen Strukturen oder toll aufgebaut ist. Also es gibt ganz viele Angebote.
Ja, das denke ich, war jetzt eine Art ein schönes Schlusswort. Es ist gut, Hilfe zu suchen. Es gibt diese Hilfe, man braucht sich dafür nicht zu schämen.
Nein.
Man soll diese Stigmatisierung, diese Tabuisierung auch durchbrechen. Damit möchte ich, bevor ich noch ein paar kurze Hinweise anbringen, Ihnen, Herr Dr. Weinländer, ganz herzlich danken nach einem langen Arbeitstag für dieses faszinierende Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke für die Einladung. Danke.